Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des gepflegten Idee-Quadraten-Podcasts, es gab schon länger keine Episode mehr von mir nach dem Interview mit Christian Zepke. Und das Spannende dabei ist, jetzt gibt es schon wieder das nächste Interview, diesmal mit Stefan Hoffmann. Stefan Hoffmann habe ich auch kennengelernt über das Internet, so wie das heute wahrscheinlich zunehmend normal zu sein scheint, dass man die Menschen über das Internet kennenlernt. Und spannenderweise festzustellen, es gibt einige Gemeinsamkeiten mit Stefan Hoffmann, die wir festgestellt haben. Bevor ich aber jetzt irgendwie viel erzähle, lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Tag, Hendrik.
Ja, guten Tag, eher sogar guten Abend. Wir haben versucht, uns irgendwie zusammen zu skypen, was dann manchmal nicht ganz einfach ist mit Familie, mit Kindern, mit Arbeitsterminen und so weiter und so weiter. Jetzt hat es geklappt. Inzwischen ist dann auch 9 Uhr, auch wenn wir uns auf 8:30 verabredet hatten.
Alles gut. Ich freue mich.
Super. Ja, das hat die Technik bei mir, hat nicht so richtig mitgespielt, aber alles prima. Stefan, jetzt aber für die Hörerinnen und Hörer, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du?
Ja, mein Name ist Stefan Hoffmann, ich bin schon etwas älter, ich bin nämlich schon Jahrgang 61, also nicht der Jahrgang, der unbedingt mit dem Internet aufgewachsen ist. Mhm. Trotzdem fühle ich mich als Digital Native, um mit diesem Wort zu spielen, weil das Internet in meinem Raum sehr viel Platz eingenommen hat und ich war eigentlich immer auf der Höhe der Zeit und seit Mitte der 90er Jahre eigentlich immer online. Mhm. Ich habe einen sehr vielfältigen Lebenslauf hinter mir, habe nach einem abgebrochenen Theologiestudium dann eine Ausbildung in der Krankenpflege gemacht und habe dann versucht, in verschiedenen Pflegeberufen mein Wissen einzubringen. Und hatte dann die große Chance, Anfang der 2000er Jahre in einer kleinen, aber sehr guten Herzklinik in der Lüneburger Heide Projektmanagement in der Pflege zu machen und unter anderem auch dort den Bereich EDV in der Pflege aufzubauen. Also wir haben eine Pflegedokumentation aufgebaut. Bin dann nach privaten Umbrüchen nach Berlin zurückgegangen, 2008. Und bin seit 2009 bei der AWO, erst beim Bundesverband und habe dort den ganzen Bereich Online-Kommunikation aufgebaut, vielleicht dazu noch später mehr. Und seit dem 1. Januar bin ich jetzt bei der AWO in Potsdam und bin dort, ja, die Stabsstelle Digitalisierung und sag mal einfach so, das ist die erste AWO-Gliederung, die sich einen eigenen Digitalisierungsbeauftragten leistet und ich wüsste auch sonst eigentlich keinen Wohlfahrtsverband in Brandenburg und Berlin zumindest, die so eine Stelle vorhalten. Also wir sind da tatsächlich in Potsdam ein bisschen auf Pioniergeist unterwegs.
Mhm. Ja, spannend. Also irgendwie interessant natürlich halt irgendwie diese Umwege auch, die halt irgendwie dazu kommen. Wie bist du dazu gekommen, dich dann mit diesem Thema Digitalisierung zu beschäftigen? Also einfach irgendwie Pflegedokumentation hast du angesprochen?
Ja, ich bin tatsächlich 2009 zur AWO gekommen, zum Bundesverband. Das war ja auch ungefähr die Zeit, als die sozialen Netzwerke, wie sie so schön heißen, ein Begriff, den finde ich immer ein bisschen falsch, es sind eigentlich keine sozialen Netzwerke. Ich sage immer, das sind dialogische Netzwerke, weil es ja der Schwerpunkt immer auf dem Dialog meines Erachtens nach liegt. Habe aber sozusagen dort angefangen mit einem Projekt, das war mit europäischen Geldern gefördert, ESF. Und wir haben eine Pflege- und Seniorenberatung aufgebaut, eine Beratungsplattform. Eine Online-Beratungsplattform und haben dort auch Leute geschult zu Beratern, zu Online-Beratern und hatte dann die große Chance im Anschluss, den ganzen Bereich Online-Kommunikation aufzubauen für die AWO, für den Bundesverband, aber eben auch mit vielen Expertisen. Für den Gesamtverband der AWO haben wir da in den Jahren von 2011 bis 2017 eine Menge, oder konnte ich in dem Team, in dem ich war, eine Menge aufbauen. Mhm. Und wenn man das Thema Online-Kommunikation richtig sieht für so einen Verband wie die AWO einer ist, dann merkt man, dass ja da eine Menge schon passiert, dass sich Abläufe verändern, Strukturen verändern und das Thema Digitalisierung ja sozusagen aus der Online-Kommunikation heraus immer klarer am Horizont wurde. Die AWO selber, der Bundesverband, ist ja auch eine Lobby Verband für Sozialpolitik, muss man ja so sagen. Wir haben beim Bundesverband ja keine eigenen Einrichtungen, sondern tatsächlich sind wir eine Service, oder wir, sage ich jetzt, in der Zeit, in der ich dort da war, eine Serviceeinrichtung für die Gliederungen und eben auch ein Lobbyverband, was den politischen Bereich betrifft. Und habe dort meinen Vorstand ziemlich genervt und gesagt, das Thema Digitalisierung oder auch Veränderungen durch den Einsatz von Computertechnik wirft auch Fragen für uns als AWO auf. Und ich durfte dann 2016 im Vorfeld der Bundeskonferenz, die für die AWO alle 4 Jahre stattfindet, einen Antrag dann formulieren. Der ist sozusagen, so wie ich ihn formuliert hatte, auch wirklich zu 99% durch die Bundeskonferenz durchgegangen. Ein Antrag, wie die AWO das Thema Digitalisierung behandeln kann. Das war sozusagen der Einstieg in das Thema. Und dann sind 2017 ein paar Umbrüche passiert, die nicht nur an mir gelegen haben, auch an verschiedenen anderen Situationen. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu, die dazu geführt haben, dass ich den Bundesverband verlassen habe, weil dort das Thema nicht so behandelt werden konnte, wie ich es eigentlich für richtig empfinde. Und die Kollegen in Potsdam von der AWO, vom AWO-Bezirksamt Potsdam, hatten mir ein sehr interessantes Angebot gemacht und haben gesagt, ja, wir möchten das Thema Digitalisierung richtig, richtig von der Pike auf hier ansiedeln als ein Kernthema. Und ich darf da tatsächlich das machen, was ich gerne mit dem Thema auch in den Wohlfahrtsverbänden erreichen möchte.
Wollen wir mal für Menschen, die sich in diesem Kontext nicht so ganz auskennen, AWO Potsdam, über was reden wir? Also wir können nachher auch nochmal auf AWO Bundesverband irgendwie kommen, finde ich auch interessant, aber AWO Potsdam erstmal, Größe ungefähr, wie viel Menschen arbeiten da, welche Einrichtungen, was ist so, einfach so einmal so einen kleinen Abriss, ja, so irgendwie.
Also nochmal für alle Menschen, die das jetzt nicht so genau wissen, die Wohlfahrtsverbände, insbesondere jetzt für die Arbeiterwohlfahrt trifft das ja zu, aber auch für die anderen, ist es ja so, dass alle Gliederungen eigenständig sind, meistens der Bundesverband und dann gibt es 29 mit Landes- und Bezirksverbände. Die AWO Potsdam ist ein Bezirksverband von den 29. Es gibt in Brandenburg 2 Landes- und Bezirksverbände, noch die AWO Brandenburg und eben der AWO Bezirksverband Potsdam, der nicht nur Potsdam, sondern auch das ganze westliche Brandenburg und auch bis in den Norden hinein abdeckt. Wir haben ungefähr 2070 Beschäftigte in über 100 sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen. Wir haben 3 Tochtergesellschaften, gemeinnütziger, nämlich die Seniorenzentren, die Kinder- und Jugendhilfe und die Betreuungsdienste und noch eine 4. Tochtergesellschaft, die aber nicht als gemeinnützige GmbH funktioniert, die nennt sich Social Management, das ist also so Hausmeister, Dienstleistung, Security. Ja, wir engagieren uns mit vielen Beratungsstellen in der Wohnungslosenhilfe, in der Sucht- und Schuldnerberatung, in der Flüchtlingsberatung. Wir haben Bildungseinrichtungen in Potsdam. Wir haben eine Grundschule in Potsdam. Wir haben ein Kulturhaus in Potsdam. Ja, und eine Ehrenamtsagentur. Und wie gesagt, über die Tochtergesellschaften sehr viele Kindertagesstätten und über die Seniorenzentren sehr viele Altenpflegeheime, Sozialstationen und Einrichtungen.
Okay, also ich finde das wirklich ja erstmal relevant zu verstehen, über was wir reden, auch gerade wenn man halt irgendwie so diesen Vergleich zu, den Vergleich zu Erwerbswirtschaft oder sowas machen, wo wir ja viel darüber reden, irgendwie KMUs, die sich digitalisieren müssen und halt irgendwie unsere irgendwie Industrie und so weiter. Wenn man euren Verband in Anführungsstrichen als kleinen Verband bezeichnet, mit 2000 Mitarbeitern, ist alles andere als klein, aber mehr als 100 Einrichtungen dabei, dann ist das natürlich eine wahnsinnig komplexe Herausforderung, die da dahinter steht, oder?
Ja, absolut, das kann man wohl sagen. Aber die Strukturen dort, die ich dort vorgefunden habe, lassen eben doch zu, dass man das Thema umfassend dort einbringen kann. Also die Menschen, mit denen ich dort zu tun habe seit dem 1. Januar, die haben eine hohe Erwartung an das Thema. Und es ist fast so, dass ich dem Erwartungsdruck am Anfang gar nicht so standhalten konnte, weil ich auch selber mich erstmal finden musste und auch selber erstmal gucken musste, wo bin ich hier gelandet und vor allen Dingen, wie kann ich das Thema hier günstig auch aufbauen? Was, wie sind die Gremien, wie sind die Zusammensetzungen der verschiedenen Ebenen? Das ist, war am Anfang, sagen wir mal so, muss man erst ein halbes Jahr tatsächlich gucken, wie läuft es eigentlich und wo kann man mit dem Thema gut ansetzen.
Also das wäre jetzt, sagen wir mal, da drin liegen schon wieder so viele Fragen, ja, so irgendwie, dass man dann sofort irgendwie sagen kann, okay, dies und jenes. Ich würde versuchen, mal das ein bisschen zu strukturieren, bei der Frage anzufangen, warum beschäftigt sich der AWO Bezirksverband Potsdam mit dem Thema Digitalisierung, beziehungsweise noch konkreter, warum gibt es eine Stabsstelle Digitalisierung in diesem Bezirksverband? Ich meine, sagen wir mal, auf Bundesebene kann man das nachvollziehen irgendwie, da bleibt denen gar nichts anderes übrig, so ungefähr. Aber auf dieser Bezirksebene ist es schon eher was, so wie du eben auch gesagt hast, eher was Besonderes.
Ja, absolut. Aber das liegt natürlich auch an den handelnden Personen. Also die Vorstandsvorsitzende bei uns, Angela Schwers, ist eine Geschäftsführerin oder Vorständin, die schon immer, solange ich sie kenne, und ich kenne sie schon seit 2011, tatsächlich ist immer eine Person gewesen oder ist sie immer, die tatsächlich neueste interessante Entwicklungen für ihren Verband gesehen hat und geguckt hat, passt das zu meinem Verband oder passt das nicht zu meinem Verband? Und wenn ja, wie kann ich das in meinem Verband einbringen? Die ist sehr mutig, die hat sehr viele gute Ideen im Kopf, die hat verstanden, sich mit Leuten, ja, wie soll man das formulieren, sie hat es verstanden, sich mit den Menschen zu umgeben, die so einen Verband gemeinsam nach vorne bringen. Das ist auch eine andere Führungskultur, als man das sonst so kennt, weil sie als Vorständin weiß, dass sie eine bestimmte Idee hat, aber sie muss sich die Fachleute suchen und versucht, gemeinsam mit den Fachleuten dann ihren Verband nach vorne zu bringen. Sie war zum Beispiel 2011 auch die Erste, die das Thema Online-Beratung wahrgenommen hat. Ich hatte damals beim Bundesverband das Thema Online-Beratung organisiert und sie war der erste, sie hat den ersten Bezirksverband sozusagen mit der Online-Beratung das hat mich verhasst, Entschuldigung. Die erste Geschäftsführerin gewesen eines Bezirksverbands, die in die Online-Beratung eingestiegen ist. So muss man es formulieren. Und sie hat auch das Umfassende des Thema Digitalisierung erkannt, dass das durchaus ein politisches Thema ist und auch ein politisches Thema, was zu ihren anderen politischen Themen passt. Der Verband hat wenig politische Themen, aber diese wenigen politischen Themen, die versucht er mit sehr viel Fachwissen und sehr vielen guten Menschen im Land Brandenburg umzusetzen. Es geht vor allen Dingen ums Thema Armut, Kinderarmut und Bildung. Das sind so Schwerpunkte, die der AWO-Bezirksverband für sich in der Lobbyarbeit in Brandenburg sieht. Und da passt das Digitalisierungsthema genau rein, weil auch mit der Digitalisierung Bildung wichtig sozusagen vorangetrieben werden kann. Aber auch das Thema Armut und das Thema Digitalisierung hängen eng zusammen, meiner Ansicht
nach. Mit Inklusion, Exklusion, ja, so irgendwie habe ich genug Geld, um mir Internet überhaupt leisten zu können. Ja, ich finde das
ja, eine ganz neue Frage. Ja, nicht nur das, sondern wir haben es in Brandenburg mit ganz schwierigen Situationen zu tun. Potsdam ist eine sehr teure Stadt geworden. Und Menschen, die wenig Einkommen haben, müssen Potsdam verlassen, gehen in die Umgegend von Potsdam oder nach Brandenburg rein, wo die Mieten preiswerter sind. Das Problem ist aber, wenn man im Umland von Potsdam ist, also in Brandenburg, ist die Netzqualität sowohl die sozusagen übers Handy erreichbar ist, also mobil, als auch die verlegte Netzqualität sehr bescheiden. Also man hat ein schlechtes Internet und ein schlechtes Internet ist ein Armutsrisiko unserer Meinung nach, weil ohne Internet heute Bildung nicht möglich ist. Und gerade strukturschwache Gegenden in Brandenburg brauchen ein starkes Internet, damit Menschen über YouTube oder andere Bildungsangebote tatsächlich Bildung erfahren können oder auch Kultur erfahren können. Oft gibt es wenig Kultur im Umland und wir wissen ja alle, Internet und eine gute Internetqualität kann da eine Menge erreichen. Das sind so einige Punkte, weswegen wir sagen oder weswegen wir der Meinung sind, dass auch so ein Verband wie die AWO netzpolitisch aktiv werden muss und sagen muss, zum Beispiel der niedrige Ausbau der Infrastruktur in Brandenburg ist ein politisches Thema, ist ein Armutsrisiko und nicht nur ein Nice-to-have. Ja,
Und
man ja gerne sieht, wenn man es manchmal gerne hat.
Ja, und ich finde Armutsrisiko und, sagen wir mal, Netzabdeckung und Bildung und so weiter, da gehen wir dann natürlich ganz schnell in solche Themen auch wie Demokratie, ja, rein oder Demokratieverständnis und so weiter. Ja, wenn man sich das unsere aktuelle Politik mit Seehofer und Co. und Rechtsruck und so weiter anguckt, dann sind das natürlich alles hochrelevante Themen, die da auch die Wohlfahrtsverbände zu bearbeiten haben. Und damit ist es natürlich mehr als relevant.
Ja, das Problem ist allerdings so, dass wir, wenn wir die Netzpolitik zu verfolgen, wird die ja vor allen Dingen durch Wirtschaftsunternehmen und durch die Wissenschaft geführt. Mhm. Wohlfahrtsunternehmen äußern sich überhaupt nicht zu netzpolitischen Themen oder andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Und das halte ich für tatsächlich sehr fatal, weil dann die Menschen, die wir ja vertreten, durch fehlende Digitalisierung, durch fehlende Netzpolitik wieder abgehängt werden. Also es ist ja nicht nur der Netzausbau, es ist auch die Frage der Netzneutralität zum Beispiel, kann ich mir ein schnelles Internet leisten oder nicht leisten? Da sind ja auch so Fragen drin. Mhm. Wie ist es mit dem Urheberrechtsschutz und so weiter und so fort? Das sind viele Dinge, wo tatsächlich die AWO als Lobbyverband auch für ihre Klientel, also für die Menschen, die, sagen wir mal, es sozial oder ökonomisch besser gesagt, schwer haben, einzustehen und sagen, ja, Netzversorgung, Netzneutralität sind politische Themen, die wir auch fordern müssen. Ja, und da denke ich, täte es allen Wohlfahrtsverbänden gut an, wenn sie sagen würden, ja, wir müssen sehen, Netzpolitik ist auch Sozialpolitik, die wir vertreten müssen.
Mhm. Ja, unbedingt. Es ist also hochgradig spannend, ja, so irgendwie, weil man halt irgendwie da dabei sieht, okay, in dem Themenbereich, also das ist ja jetzt kein Neuland mehr, ja, auch wenn man diesen Begriff halt irgendwie gerne damit verbindet, ja, so, aber die Wohlfahrtsverbände als wirklich große Player, ja, bei euch die AWO, ich meine, ich komme eher aus diesem Caritas-Bereich raus, ja, so irgendwie sich eben mit diesen Themen zu befassen, so wie du sagst, du kennst dich da sicherlich besser aus als ich, aber halt irgendwie, da passiert dann gar nichts, obwohl es eben, ja, hochrelevante Themen sind. Ich meine, gar nichts ist vielleicht immer ein bisschen übertrieben, aber halt irgendwie auf jeden Fall ein Themenbereich,
ja, also zum Beispiel, ich will das jetzt gar nicht mal groß erklären, ja, also gar nicht groß jetzt Defizite deutlich machen, aber der AWO-Bundesverband war jetzt im Mai einige Tage nicht per Internet zu erreichen. Ja, das ist natürlich für so einen Verband
Datenschutzgrundverordnung oder was?
Nee, Internet war kaputt, keine Ahnung, Kabel kaputt, keine Ahnung, weiß man nicht. Ist auch relativ irrelevant. Ja, aber statt sozusagen jetzt das Thema zu nutzen und zu sagen, jawohl, Netz, also eine Versorgung mit Internet ist eine Daseinsfürsorge, ja, zu sagen, jetzt müssen wir mal netzpolitisch aktiv werden, hat man sich intern nur im Verband so ein bisschen gesagt, wir sind jetzt gerade nicht zu erreichen. Ja, statt offensiv mit dem Thema umzugehen, sagen, das kann ja nicht wahr sein, dass also in Berlin, ja, der Bundesverband 3 Tage lang ohne Internet ist. Wenn der ohne Strom wäre, ohne Wasser, da würde man ja sofort agieren und da wäre innerhalb von wenigen Stunden alles wieder im Lot. Bei dem Thema Netz ist das nicht der Fall. Und ich glaube, da müsste man tatsächlich hingehen und sagen, Netz, also Netzabdeckung ist Daseinsfürsorge. Ja? Das machen keine anderen. Das müssen die Wohlfahrtsverbände eigentlich nach außen bringen oder dass sich dafür einsetzen, weil alle anderen werden es nicht tun.
Ich meine, damit sind wir natürlich jetzt in unserem kleinen Gespräch schon, sagen wir, auf der Meta-Ebene sozusagen.
Ja, absolut.
Also weiß ich gar nicht, ja, so irgendwie auf der einen Seite, aber wenn ich also ist natürlich schließlich die Frage an, was machst du denn konkret als sozusagen Stabstelle Digitalisierung bei der AWO Potsdam? Also was sind deine konkreten Aufgaben? Gehört da Netzpolitik, Kinderarmut, solche Geschichten, also die Verknüpfung von Digitalisierung und den sozialen Themen, in Anführungsstrichen, gehört das mit dazu? Und was machst du sonst?
Also ich baue ja das Themenfeld erstmal dort auf. Das heißt, ich habe alle möglichen Freiheiten, das Thema im Verband zu implementieren. Das Erste, was ich mache, ist einfach zuhören, tatsächlich. Ich spreche mit ganz vielen Menschen, gehe in ganz viele Gremien, gehe in Leitungsrunden und höre auch zu, wie die Menschen, wo die Menschen ihre Probleme haben. Das ist ganz wichtig, weil ich ja tatsächlich früher jetzt viele Jahre lang in so einer Blase war, wo es nur auf der Metaebene war. Jetzt sind wir ganz konkret mit Leuten zusammen, die eine Einrichtung leiten aus der Wohnungslosenhilfe oder die eine Kita leiten. Also erstmal zuhören ist ganz wichtig. Ich habe jetzt im vergangenen halben Jahr alle Leitungsrunden abgefrühstückt, wie man so schön sagt. Also bin in alle Leitungsrunden gegangen und habe meinen Entwurf von Digitalisierung dort vorgestellt. Und wir sind dabei, jetzt tatsächlich Arbeitsgruppen zu bilden zu den vier Fachthemen, die wir so identifiziert haben als Themen, die für die Digitalisierung interessant sein könnten. Und ich habe natürlich auch ganz viele Dinge jetzt machen müssen, die einfach lange anstanden und die man jetzt einfach von mir erwartet hat, dass ich die jetzt löse. Thema ist zum Beispiel eine strukturierte Datenablage. Wie kann man das machen im Internet? Das ist jetzt noch nicht der ganz große Wurf, aber das ist erstmal der Schritt dahin. Dann geht es natürlich darum, auch zu gucken, wie kann man die Online-Kommunikation des Verbandes ein bisschen auf eine Schnur bringen. Also dass es nicht so nur eine Ansammlung von zufälligen Ereignissen ist, sondern dass sie tatsächlich strukturiert ist. Das sind so Themen, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe. Und wir hatten jetzt eine große Kinderarmutswoche, eine Aktionswoche der AWO insgesamt. Und da war das Thema Kinderarmut natürlich sehr stark. Da haben wir angefangen, das Thema Digitalisierung und Netzpolitik ein bisschen mit unterzubringen, aber recht handzahm noch, weil wir tatsächlich erstmal uns auch ein bisschen dort in Brandenburg mit diesem Thema nach vorne wagen müssen. Und ich baue natürlich auch Netzwerke auf. Ich bin Netzwerker und das ist ja mit dem Internet noch viel einfacher als ohne Internet, aber ich gehe sozusagen in Gremien, war auch schon im Ministerium für Arbeit in Brandenburg eingeladen zum Thema Digitalisierung. Ich war auf dem Fachkräftetag in Potsdam. Morgen bin ich bei einer Jahrestagung der ESF in Brandenburg. Mhm. Also ich versuche mit Menschen sozusagen in Kontakt zu kommen und versuche die für das Thema zusammenzuführen. Netzwerken ist so ein bisschen wie, ich versuche die Leute, die interessant sein könnten für so ein Projekt oder für Projekte, miteinander bekannt zu machen. Und wir wollen uns da als AWO hinstellen und sagen, hallo, wir machen das auch, aber wir können halt auch nicht alles managen, ja.
Finde ich ganz interessant. Also ich habe dann immer irgendwie so, kennt man ja so irgendwie, wenn man sich halt so ein bisschen zumindest irgendwie mit Computern beschäftigt, du kannst auch einen Drucker anschließen, ja, so irgendwie. Aber bei dir geht es halt ja tatsächlich, sagen wir mal, von den sehr, sehr konkreten Dingen, die du erwähnt hast, also Aufbau von einem Dokumentenablage, ja, also digitale Prozesse sozusagen zu gestalten in der Arbeit, bis hin eben zu Netzwerke für Förderanträge aufzubauen. Also so ein riesen Range, der da dahinter steht.
Genau. Ja, wir haben da so vier Felder identifiziert. Vielleicht darf ich da noch sagen, weil mir das wichtig ist. Ich versuche immer das Thema Digitalisierung erstmal zu erklären und zu sagen, welche Begriffe da so in der Umgegend rumschwirren und versuche die ein bisschen zu unterlegen. Und wenn man die Digitalisierung aufspaltet in die zwei großen Bereiche digitaler Wandel und digitale Transformation, dann lässt sich über den digitalen Wandel relativ einfach reden. Ja, welche Technik nutzt man und wo könnte man aktiv werden und was könnte man für die Kita eigentlich nutzen? Ja, das ist noch relativ unproblematisch, weil man dort auch so ein bisschen das Thema wegdrücken kann und sehr allgemein fachsimpeln kann. Viel wichtiger ist ja das Thema digitale Transformation, weil das betrifft ja auch den Verband selber. Nicht nur das Unternehmen, sondern auch den Verband. Die AWO ist ja auch ein Mitgliederverband, der anders als die Kirchen jetzt sozusagen nicht so viele Mitglieder hat, wo es auch deutlich wird, dass durch die veränderten gesellschaftlichen Prozesse die Menschen nicht unbedingt automatisch immer zur AWO kommen. Ja? Es gibt viele junge Menschen oder Menschen, die jetzt im digitalen Leben unterwegs sind, die sich politisch engagieren. Aber es ist ja nicht mehr so, man geht in die AWO und bleibt dort Zeit seines Lebens bis zum Ausscheiden. Das heißt, auch so ein Verband muss sich anders aufstellen, so ein Mitgliederverband. Dann, wie gesagt, so ein Unternehmen muss sich anders aufbauen, wie wir es jetzt haben mit ganz konkreten Dingen, Dateiablage, Bildung, Akademie, was können wir für neue Bildungsangebote setzen. Wir überlegen gerade auch eine E-Learning-Plattform einzuführen und so weiter. Also zu gucken, wie kann man dort diese Prozesse verändern. Das sind für mich die zwei Felder aus dem Thema digitale Transformation, also Arbeiten 4.0 und Verbandsentwicklung. Und aus dem digitalen Wandel sehe ich tatsächlich das Netzpolitische als ein starkes Aktionsfeld. Wie können wir tatsächlich uns zu netzpolitischen Fragen deutlich artikulieren? Und das Thema natürlich, das ist wirklich ein wichtiges Thema, eine Fachexpertise zum Thema in der Kita. Welche darf man Tablet benutzen, darf man nicht Tablet nutzen? Mit welchem Messenger-Dienst arbeitet man, wenn die Eltern unterwegs sind? Nimmt man WhatsApp, darf man nicht? Ja, ist datenschutzrechtlich hochbrisant. Sind also dabei, auch ein anderes Messenger-System einzuführen, um in Kontakt mit Klienten zu kommen. Oder auch das Thema, ja, in diesen Seniorenzentren, betreutes Wohnen, Smart Home, was ist da möglich, was können wir da neuen Ideen schaffen? Da geht es tatsächlich auch so um Umsetzung von Technik im Grunde genommen in bestimmte Arbeitsfelder. Das sind so die vier Punkte, und zu diesen vier Punkten haben wir jetzt Arbeitsgruppen gebildet oder fangen jetzt an, Arbeitsgruppen zu bilden aus dem Verband, weil ich das Thema auch nicht alleine bearbeiten kann und bearbeiten will. Ja, es geht mir darum, Menschen zusammenzuholen und die sich für das Thema begeistern und mit denen das zusammenzuentwickeln. Und das ist ja auch ein Stückchen von Digitalisierung, dass man sich nicht hinstellt, ich bin hier der König und ich weiß, wie es geht, sondern dass man eben auch alle mitnimmt oder die meisten mitnimmt und guckt, dass man gemeinschaftlich dort das Thema Digitalisierung aufbaut, damit es auch nachhaltig dort bleibt.
Naja, also ich meine, allein dieser Begriff, der habe ich heute jetzt irgendwie bei Twitter länger drüber diskutiert, das Thema Kollaboration, also eben Zusammenarbeit, Netzwerke aufbauen, so irgendwie dabei, das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt davon, den Digitalisierung ermöglicht, der aber auch notwendig ist. Ja, also auf der einen Seite wird es möglich, aber auf der anderen Seite ist es eben auch notwendig, sich diese Netzwerke aufzubauen dafür. Spannend finde ich halt irgendwie diese Unterteilung, dass ihr oder du in deiner Definition unterteilt zwischen digitalen Wandel und digitaler Transformation, weil das hätte ich, also ja, einfach nur so irgendwie aus meiner Denkweise und so wie ich unterwegs bin dabei, das hätte ich zusammengenommen. Ich trenne immer zwischen Digitalisierung als dem Bereich, der, sagen wir mal, das Technische abdeckt, also das, was du unter vielleicht Netzpolitik auch fasst, ja, so irgendwie, wie gehen wir damit um, bis hin zu Messenger-Diensten und so weiter, ja, und der digitalen Transformation, so irgendwie, das ist so meine Unterscheidung, wobei Digitalisierung, wie gesagt, Technik, das andere gesamtgesellschaftliche oder, ja, Umbrüche, die dann halt irgendwie stattfinden, aber ist auch definitiv cool, ja, so.
Ja. Ja, ich glaube, dass auch andere AWO-Gliederungen, also von denen ich das jetzt so weiß, die beschäftigen sich gerne mit Technik, ja, und sind sehr technikaffin und noch eine Plattform und noch eine Plattform. Und damit kann man sich auch wunderbar beschäftigen mit der Digitalisierung, man verändert aber nicht so sehr viel, ja. Und ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber uns unterhalten im Netz, dass das Thema Digitalisierung ja auch sehr viel Organisationsentwicklung ist, die ja eigentlich auch schon vor 30 Jahren hätte stattfinden können, die jetzt sozusagen mit der Digitalisierung neu aufschlägt, und zwar viel dringender aufschlägt, als das tatsächlich früher der Fall war, weil durch die Digitalisierung ja sich viele Prozesse einfach total verändern und man hat gar keinen Einfluss drauf, wenn man nicht aktiv anfängt und sagt, wir machen das jetzt. Wir stellen uns dem Veränderungsprozess. Und ich glaube, dass nur Unternehmen oder Verbände gut in die nächsten Jahre kommen, wenn sie sich diesem Veränderungsprozess tatsächlich aktiv stellen und sagen, wir müssen das jetzt tun, um fit für die nächsten Jahre zu sein. Beispiel Verbandsentwicklung, ja. Wir überlegen jetzt, das darf man vielleicht noch gar nicht so laut sagen, aber weil die ganzen Leute, die sich mit Satzungsfragen bei der AWO beschäftigen, wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber wir natürlich beschäftigen wir uns damit, wie können wir eine Art digitalen Ortsverband gründen, ein Mitgliederverband, der auf digitaler Ebene arbeitet, ja. Der ist gar nicht in diese AWO-Strukturen einzubinden, die sozusagen in diesen satzungsrechtlichen Fragen zusammen sind, aber das ist die einzige Form, um Leute vielleicht zusammenzukriegen und auch an die AWO mit neuen Medien, sagt da tatsächlich bewusst mit neuen Medien, weil tatsächlich viele Menschen noch, die auch älter sind, wirklich das als neue Medien bezeichnen. Aber mit diesen anderen Medien tatsächlich neue Organisationsformen einfach auszuprobieren. Ja, wir machen, haben da keinen fertigen Entwurf, sondern wir wollen was ausprobieren, dass wir Leute, die Interesse an der AWO haben, auf einer anderen Ebene zusammenbringen als in einen Mitglieder, Verband, der sich in einer Begegnungsstätte trifft, dreimal in der Woche oder einmal im Monat und dort Bingo spielt. Ja, das wollen wir eben nicht. Ja, und wir wollen das eben anders angehen. Und das bedeutet aber viel Mut, das bedeutet viel Arbeit, denn das bedeutet auch viele Ideen. Aber nur so kann man tatsächlich die AWO vielleicht zukunftsfähig machen oder ein Verband wie die AWO.
Ja, also ich glaube, ich nehme das als Titel für unsere Episode. Brauchen wir einen digitalen Ortsverband? Finde ich super. Und das, was du gerade...
Man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das natürlich eine Idee ist, die wir haben, die noch gar keine, die noch nicht ausgereift ist und die die Satzungsrechtler in der AWO wahrscheinlich
kritisch betrachten. Also wenn's du klärst das ab mit deiner Vorstandsfrau und sonst schneiden wir es wieder raus, ist es auch kein Ding eher so. Aber du hast bei deiner Vorstandsfrau eben schon diesen Begriff genannt, dass sie sehr mutig ist und deswegen bin ich da mal gespannt drauf, was sie dazu sagt. Du hast eben schon mal angesprochen, der Stand im Hinblick auf, sagen wir mal, die digitale Transformation. Also wo, glaubst du, steht der AWO-Bezirksverband Potsdam? Also sagen wir mal, weiß ich nicht, auf einer Skala von 1, wir schicken uns Faxe oder sagen wir mal, schreiben lieber auf Papier, bis zu 10, wir sind komplett digitalisiert.
Jetzt oder in 5 Jahren?
Jetzt.
Mhm. Ich sag mal so bei zwischen 2 und 3. Also wir sind wirklich am Anfang, ja. Es findet viele statt, aber es ist tatsächlich eher zufällig. Es gibt manche gute Ideen, es gibt gute Leute, die gute Ideen haben. Es gibt aber auch Menschen, die nach wie vor ihren Tischkalender führen. Und wenn man mit denen Termin über Outlook ausmachen will, ist es total komplex, weil die erstmal ihren Tischkalender holen müssen. Also sagt mal so, das ist sehr unterschiedlich. Aber die meisten Menschen, mit denen ich dort zu tun habe, wollen eine Veränderung und wollen auch gucken, dass sie weitergehen. Die erhoffen sich sehr viel davon. Ich würde sagen, wir sind so bei 2 bis 3 auf so einer Skala. Okay. Es sind ein paar gute Sachen schon gelaufen, ja. Aber im Grunde genommen fehlt so der strukturelle Rahmen dazu.
Ja, siehst du das als größte Herausforderung? Also struktureller Rahmen, der Schwierigkeiten macht?
Nee, das sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe tatsächlich, ich sag mal so, ich sehe, es sind viele Herausforderungen in der sozialen Arbeit. Und jetzt komme ich mit meinem Thema Digitalisierung um die Ecke und die Leute sind erstmal überrascht und sagen, was will er jetzt eigentlich? Und dann erkläre ich denen erstmal, dass es um Menschen geht und nicht um Technik. Da sind sie erstmal erfreut, weil jeder, der in der sozialen Arbeit arbeitet, die Menschen, die dort in der Pflege sind oder in der Kita sind, die haben ein Problem, dass sie nämlich nicht genug Leute sind für die Arbeit, die anliegt. Und auch wenn die AWO Potsdam gute Bezahlung macht, es ist ja so, dass diese Berufe insgesamt nicht gut bezahlt sind. Es gibt einen großen Fachkräftemangel, es gibt einen großen Ausbildungsmangel und jetzt komme ich noch mit dem Thema Digitalisierung um die Ecke. Und mein Bestreben ist es sozusagen, den Menschen, und deswegen ist das tatsächlich, glaube ich, die größte Herausforderung, nachhaltig zu erklären, dass das Thema Digitalisierung ihm nicht die Arbeit abnehmen kann. Aber die Veränderung, also die Rahmen, die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, verändern kann. Ja? Oder das Thema, was ja ein großes Thema sein wird, wo wir tatsächlich auch gucken müssen, wie wir das angehen, ist das Thema Fachkräfte. Ja? Wie können wir heute zeitgemäß Fachkräfte finden? Wie können wir zeitgemäß Berufe wie die Pflege oder das Erzieherberuf so attraktiv machen, dass wieder Menschen sagen, ja, das will ich erlernen, das will ich machen und das will ich arbeiten. Und ich glaube, dass das, da sind wir, glaube ich, dass, wenn wir das schaffen, die Menschen, die wirklich an den, mit den Menschen arbeiten müssen, mit den Senioren, mit den Kindern, mit den Eltern, wenn die von der Digitalisierung profitieren in 5 oder 10 Jahren, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Dann ist viel passiert. Für mich ist Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern es muss tatsächlich dann auch am Ende einen Nutzen bringen. Und auch die Veränderungsprozesse müssen einen Nutzen bringen. Was für mich total super ist, es gab, bevor ich dort angefangen habe, eine sehr umfassende und ausführliche Mitarbeiterbefragung. Da sind schon viele Themen angesprochen worden, die jetzt sozusagen durch mich tatsächlich aufgenommen werden können im Thema Digitalisierung oder Veränderungsprozesse und die wir versuchen mit dem Thema Digitalisierung anzugehen. Ja? Mhm. Aber tatsächlich, es sind unheimlich hohe Erwartungen. Ja? Mhm. Es sind ganz viele Themen, am liebsten, die ich zeitgleich bearbeiten müsste. Ja, und auch das kann ich natürlich nicht. Ich bin ja sozusagen auch nur ein Mensch. Ja. Ja, das ist so, man hat hohe Erwartungen und ich habe tatsächlich auch nur eine 30-Stunden-Stelle. Das liegt nicht an meinem Arbeitgeber, sondern das liegt an mir, weil ich letztes Jahr schwer erkrankt war und tatsächlich langsam wieder angefangen habe und tatsächlich mit 30 Stunden im Augenblick gut bedient bin, was so meine Ressourcen betrifft.
Okay. Ja, ich meine, das ist halt irgendwie so dieses Ding, gell? Also, dass man da halt überall anfangen kann, so ungefähr. Und sagen wir mal, man selber irgendwie auch aufpassen muss, dass man sich da nicht irgendwo reinbegibt, wo man nicht mehr rausfindet. Also, ja. Finde ich total spannend, was du ansprichst halt irgendwie. Du hast es gerade selber genannt, deswegen gehe ich drauf ein. Du hast gesagt, du bist schwer erkrankt und bist langsam wieder eingestiegen. Darf ich danach fragen, was dein Hinter, also warum, was war los?
Also ich kann das erzählen, das ist keine Frage. Ich hatte tatsächlich, wie soll man das formulieren? Also rein physisch hatte ich einen kleinen Schlaganfall gehabt. Mhm. Der aber nicht durch, wie soll man das formulieren, nicht durch körperliche Symptome ausgelöst worden ist, letztlich schon. Aber ich habe tatsächlich in den Jahren zuvor sehr viel gearbeitet und ich sag mal so, das war auch eine Art Burnout-Symptomatik, die da sich mit angekündigt hat. So hat mein Körper reagiert. Ich bin da glimpflich davon gekommen, muss man nur sagen. Ja, ich konnte klar denken, ich konnte sprechen, ich konnte hören, ich konnte alles Mögliche. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, was meine Motorik betrifft, aber das hat sich auch relativ gut gelegt in den letzten Jahr, im letzten Dreivierteljahr. Ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht und das war bei mir aber auch der Punkt, dann durch diese Burnout-Symptomatik, die erstmal als solche zu erkennen und auch zu definieren und zu gucken, was will ich jetzt verändern und was will ich jetzt in Zukunft machen und da die Möglichkeiten, sagen wir es mal so, bei meinem vorhergehenden Arbeitgeber nicht dann mehr die Möglichkeiten waren, die ich jetzt gerne gemacht hätte. Und das Angebot aus Potsdam kam, habe ich gesagt, ja, das ist wunderbar, ich freue mich drauf. Ich kenne die beteiligten Personen relativ lange schon, wusste, auf was ich mich einlasse. Und das ist schon total toll, wenn man in der Reha ist und kriegt einen Anruf und sagt, so, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Das ist schon toll. Und ja, und dann auch dieses Thema tatsächlich dort bearbeiten zu dürfen, das ist ein unheimlicher Gewinn und es macht total viel Spaß. Und so lässt sich auch sozusagen so eine Erkrankung besser begegnen. Ja. Und
Also ich habe natürlich, sagen wir mal, deshalb auch nachgefragt, weil dieses Thema, sagen wir mal, übergreifend Digitalisierung natürlich für Mitarbeiter, also wenn man das aus so einer organisationalen oder sagen wir mal Personalentwicklungsperspektive betrachtet, auch immer in Anführungsstrichen angstbehaftet ist, Entgrenzung, Flexibilisierung. Jetzt kriege ich dann auch noch abends um 6 E-Mails von meinem Chef oder ich muss jetzt mit irgendwelchen Messengern kommunizieren oder WhatsApp und so weiter und so weiter. Also dazu die Frage, wie schützt du dich denn selber davor? Also, ja, ist ja nicht, also diese Ängste sind ja nicht unberechtigt.
Nee, also das ist, ich kann so sagen, bei uns herrscht eine Kultur, dass tatsächlich nach Feierabend nichts stattfindet. Das ist schon mal sehr gut. Es gibt Ausnahmesituationen, das muss man ganz deutlich so sagen. Ja, ja, war vor 4 Wochen in unserem Wendermagazin von Brandenburg da eine Behauptung, die die AWO betraf insgesamt, aber eben nicht unseren Bezirksverband und wir mussten klargestellt werden über Facebook relativ schnell, dass wir da außen vor sind, dass das nicht unser Thema ist. Wir haben das schnell mit der Chefin, habe ich das schnell hier abends sozusagen geklärt und wir konnten das gleich bei Facebook unterbringen und das Ländermagazin von Brandenburg hat sich bedankt und hat über die Aufklärung sich erfreut. Also auch da sieht man wieder gute Online-Kommunikation. Hilft schnell, auch Schwierigkeiten abzuwenden oder eben auch Probleme oder Falschmeldungen, unbewusste Falschmeldungen eben auch zu korrigieren. Das ist aber tatsächlich in dem ersten halben Jahr nur einmal passiert. Und ich selber habe eine Familie hier. Ich wohne gar nicht in Potsdam. Ich wohne im Norden von Berlin, bin weit weg. Das hilft schon mal sehr. Aber natürlich, wir müssen das insgesamt klären, dass man also für die Nutzung von Messenger-Diensten, für die Nutzung von E-Learning-Plattformen, für die Nutzung von E-Mails, dass wir da auch Betriebsvereinbarungen hinbekommen. Ich selber habe tatsächlich auch Erfahrung als Betriebsrat, also ich weiß auch so ein bisschen, wie auf der Seite gespielt wird. Und insofern denke ich, dass das aber bei uns, glaube ich, keine Frage ist. Also selbst, ja, wir haben so eine elektronische Ordnerablage, ILO nennt sich das, das ist so mit Workflows und hast du nicht gesehen, wird vor allen Dingen fürs Qualitätsmanagement genutzt. Und ich habe dann die Chefin gefragt mal, warum nutzt ihr das eigentlich nicht für die allgemeine Wissensdatenbank? Und da sagte sie, ja, das ist das Problem, dass wenn man eine Datei bekommt und dann gibt es diesen Workflow und dann sitzen die Leute abends und machen diesen Workflow und das will sie nicht. Ja, also insofern finde ich das eine gute Einstellung, ja, dass man sagt, okay, jawohl, wir müssen die Technik nutzen, aber wir müssen auch sehen, dass wir uns tatsächlich auch dann, wenn Feierabend ist, sozusagen auch den Feierabend, dass der auch möglich ist, ja. Und bei mir ist es ganz einfach, weil ich fahre nach Hause und lese sehr viel, weil ich jetzt von Potsdam nach Berlin Pankow fast 1,5 Stunden fahre. Lese so viel wie nie zuvor und schalte dadurch ab und abends hier, ich habe gesagt, einen 8-jährigen Sohn, eine Frau, die auch im Schichtdienst tätig ist. Insofern geht das ganz automatisch, dass man hier abschaltet und nicht mehr auf Sinn.
Ja, also ich meine, ich selber kämpfe damit, muss ich ehrlich sagen, und meine Frau auch und meine Kinder genauso, wenn die dann halt sagen, Papa, du hängst die ganze Zeit nur irgendwie am Handy rum. Das also finde ich tatsächlich ein relevantes Thema, weil ich eigentlich so auf der anderen Seite so irgendwie denke, okay, es geht auch eben viel um Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Mitarbeitenden, wobei die das lernen müssen, wie auch immer. Ja? Also manchmal habe ich da auch keine Lösung, aber
Nein, wir müssen das lernen, dass das anders wird. Ja, und das muss gehört mit dazu. Es muss auch immer Vereinbarungen geben mit den Betriebsräten, wie man bestimmte Technik umsetzt. Nicht umsonst haben die ja auch Mitspracherecht bei der Einführung von Technik. Ja, das ist ja auch im Betriebsverfassungsgesetz hinterlegt. Und man macht es einfacher, wenn man den Betriebsrat von vornherein mit einbindet in solche Themen. Und dann guckt, dass man da eine Betriebsvereinbarung hinkriegt. Das ist relativ unkompliziert, glaube ich, wenn man offen auf die Leute zugeht. Und das ist, wie gesagt, ich habe das selber mal ausprobiert und weiß, wie es ist als Betriebsrat und wie schwierig es ist, wenn man da in Technik, wenn man nicht die Information bekommt, was jetzt gerade an technischen Erneuerungen passieren soll, dann ist es schwierig, sozusagen die Rechte der Arbeitnehmer dort wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist aber bei uns nicht das Problem, auf keinen Fall. Aber das gehört auf alle Fälle dazu. Das ist gar keine Frage. Ne?
Zum Abschluss. Ja, also ich gucke hier so ein bisschen auf meine Uhr neben dass wir gleich Viertel vor 10 haben. So
genau, gleich ist das letzte Achtelfinale zu Ende.
Ja, genau. Auch da hier, WM läuft. Also sorry, dass ich dich davon abhalte.
Nein, ist nicht schlimm. Das ist nicht meine
entscheidende
Hobby, sagen wir so.
Aber zum Abschluss für die Hörerinnen und Hörer, was würdest du empfehlen, wie sich, sagen wir mal, Menschen, vor allen Dingen Führungskräfte im Kontext sozialer Organisationen, diesem Thema digitale Transformation, digitaler Wandel nähern sollten? Also was kannst du empfehlen? Wo gibt's Infos? Wie kommt man, wie arbeitest du vielleicht auch? Das ist vielleicht auch eine interessante Frage dabei. Aber so insgesamt hast du ein paar Tipps oder Infos?
Also natürlich lese ich jetzt Ideenquadrat, das ist eine super Seite, um das mal zu sagen. Nein, aber ohne Quatsch, es ist natürlich so, ich pflege meine Netzwerke und die Netzwerke habe ich über Facebook und Twitter und gucke natürlich, was macht mein Netzwerk dort. Bin da in verschiedenen Gruppen aktiv und gucke, was gibt es da interessanten Themen. Führungskräfte sollten, glaube ich, oder alle Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sollten tatsächlich erstmal zuhören. Ja? Zuhören tatsächlich, wo ihre Mitarbeiter unterwegs sind, was ihre Mitarbeiter machen. wo die Probleme sind, die die Mitarbeiter haben, tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist auch eine Veränderung durch diese ganzen digitalen Techniken, ist die veränderte Kommunikation, besser aufeinander zuzuhören und besser miteinander zu sprechen und auch auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist ja ein Wesensmerkmal der Online-Kommunikation, auf Augenhöhe zu sein. Und das, wenn das Führungskultur schafft, auf Augenhöhe mit Mitarbeitern zu sprechen, dann haben sie schon mal den ersten Schritt geschafft. Das ist sicherlich nicht immer einfach, weil es auch eine gewisse Hierarchie gibt und auch geben muss. Das ist auch keine Frage. Was lese ich? Ich lese natürlich, ich bin Mitglied im Verein für digitales Netzwerken D64. Das ist ein SPD-nahe Verein. Die haben einen wunderbaren Newsletter, den man jeden Tag bekommt, von Montags bis Freitags. Da sind ganz tolle Themen drin zum Thema Netzpolitik von D64. Den lese ich morgens immer. Ich lese natürlich auch Netzpolitik.org. Ich durchblättere auch die ganz normalen Tageszeitungen wie die Süddeutsche oder auch die Zeit oder auch der Deutschlandfunk. Die haben auch sehr gute Abteilungen zum Thema Digitalisierung im Netz und gucke, was da gerade aktiv ist. Also da kann man schon eine Menge an Informationen raussaugen. Und wie gesagt, durch diese Newsletter von D64 oder von Netzpolitik.org kann man eben auch tatsächlich schon mal viele Informationen bekommen. Eine sehr schöne Seite ist übrigens Zeit zu teilen. Die habe ich auch vor kurzem entdeckt.
Die Sabine Depew, ja.
Ja, es ist, kommt nicht so oft was darin vor, aber wenn was kommt, ist es total spannend. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Netzwerk ist das Entscheidende, das man haben muss, um an Informationen zu kommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel was postest oder andere, die ich in meinem Netzwerk habe, dann nehme ich das natürlich viel eher wahr, als wenn ich jetzt irgendwelche Newsletter mir angucke, ja, und sage, okay, ja, Newsletter kommen und Newsletter gehen auch wieder. Aber wenn das Netzwerk interessante Beiträge in Facebook oder Twitter postet, dann ist es natürlich klar, dass die Aufmerksamkeit dann größer ist.
Ja, das finde ich total, total spannend. Das, was du natürlich sagst im Hintergrund dabei ist, okay, du hast dich erstmal ins Internet begeben, ja, so irgendwie dabei. Ich glaube, dass das, also wenn Führungskräfte das mehr machen würden, dann würden sie auch verstehen, wo die riesigen Vorteile dabei sind. Also sich tatsächlich damit zu befassen, mit dieser Vernetzung, mit den Möglichkeiten, die da sind, die spannenden Dinge zu lesen. Ich verlinke natürlich die ganzen Blogs und Seiten, die du genannt hast, jetzt hier in den Shownotes zu diesem Podcast, sodass das auch jeder nochmal nachlesen kann, falls man da irgendwie Lust zu hat. Stefan, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich habe
zum Abschluss. Nee, das war richtig, richtig, glaube ich, tiefgehend. Einige spannende Tipps dabei und dir weiterhin, glaube ich, alles Gute dabei. Mutig, und diesen Begriff hast du öfter gebraucht, mutig zuzuhören.
Ja, das ist es, genau.
Danke, bis dahin, mach's gut.
Danke.
Ja, das war das Interview mit Stefan Hoffmann. Stefan Hoffmann von der AWO oder von dem AWO Bezirksverband Potsdam. Digitalisierungsbeauftragter, Stabsstelle Digitalisierung. Hochgradig spannend. Ich glaube, es waren einige, oder ich hoffe, dass Sie einige Tipps mitnehmen konnten, einige Anregungen von diesem Podcast. Und ja, wie gesagt, wenn Sie interessante Menschen kennen, die in diesem Podcast mal interviewt werden sollten, dann immer her mit den Informationen dazu. Ich habe schon so ein, zwei Leute oder ein, zwei Ideen habe ich schon im Kopf und ja, wie gesagt, Anregungen immer gerne her damit. Und ja, jetzt aber wirklich zum Abschluss. Alles ist gut, bis dahin und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.